Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Die Türkei entführt offenbar weltweit politische Gegner. Die werden verschleppt, die werden in geheime Gefängnisse gebracht und die werden dort gefoltert. Das berichtet das Recherchenetzwerk Korrektiv. Und der türkische Geheimdienst, der soll da auch noch mit drin hängen. Korrektiv hat mit zwei Betroffenen gesprochen. Was die sagen und wie dieses Recherchenetzwerk eben recherchiert hat, die Infos dazu bekommt ihr bei uns im frischen Update. Heute ist Dienstag, der 11. Dezember. Außerdem klären wir die Frage, wie kann eigentlich eine Sonde, die Voyager 2 nämlich, die vor über 40 Jahren ins All geschossen worden ist, mit dieser alten Technik immer noch Signale senden in Richtung Erde. Naja, also das geht, weil diese Technik einfach gut ist. Heute würde das so nicht mehr funktionieren. Das sagt der Astrophysiker Michael Büker und er weiß auch warum.
Weil zum Teil auch die Technik so alt ist, dass man entsprechende Teile gar nicht mehr bekommen würde. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit quasi Technikarchäologie im Weltraum in Aktion zu tun.
Und der Michael weiß noch viel mehr über diese Technikarchäologie in der Voyager 2. Und was das ist, das erzählt er euch auch noch in dieser halben Stunde. Ja, und dann sprechen wir noch über eine Sache, die ich wirklich wahnsinnig schade finde. Ich kann es auf der anderen Seite aber auch verstehen. Mit der tollen und wirklich außergewöhnlichen guten Serie Der Tatortreiniger wird Schluss sein nach der 7. Staffel. Aus, vorbei. Aber hätte man nicht doch noch, also wenigstens eine weitere Staffel?
Es ist oft wirklich besser, einen Schlusspunkt zu setzen, der auch inhaltlich noch vertretbar ist, als es so lange in die Länge zu ziehen, wie die Serienkuh irgendwie noch einen letzten Tropfen Milch gibt.
Okay, da ist natürlich auch was dran, was der Tom Westerholt sagt. Das ist ja unserer Serien- und Filmfachmann. Der findet diese Entscheidung genau richtig und der wird euch natürlich auch genauestens erklären, warum es gut ist, jetzt mit dem Tatortreiniger aufzuhören. Hören. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Betreibt die Türkei versteckte Gefängnisse, in denen Anhänger der Gülen-Bewegung inhaftiert und gefoltert werden. Zu dem Schluss kommt das internationale Recherchenetzwerk Korrektiv. Das hat seine Recherchen unter dem Titel Black Sites Turkey heute veröffentlicht. Daran waren unter anderem auch Journalistinnen der ZDF-Sendung Frontal 21 beteiligt. Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich das nochmal angesehen. Worauf basieren denn die Recherchen?
Also die Journalisten haben unter anderem mit zwei Männern gesprochen, die ihnen unabhängig voneinander über geheime Folterzentren in der Türkei erzählt haben. Die Männer sagen, dass sie auf offener Straße in der Türkei in dunkle Transporter gezerrt wurden und ihnen Sack über den Kopf gezogen wurde. Und tatsächlich gibt es auch Aufnahmen von Überwachungskameras, die genau das zeigen, also wie am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit Leute in schwarze Transporter gezerrt und weggefahren werden. Und die Männer sagen, dass sie dann in diese Geheimgefängnisse gebracht wurden.
Was ist da dann mit ihnen passiert?
Sie sind offenbar gefoltert und verhört worden. Und zwar wurde ihnen vorgeworfen, dass sie Anhänger des Predigers Fethullah Gülen sind und damit nach Auslegung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Terroristen. Der hat ja die Gülen-Bewegung für den Putschversuch 2016 verantwortlich gemacht und dann alle Gülen-Anhänger zu Terroristen erklärt und ihnen gedroht, sie zu verfolgen. Die Männer sagen, dass mit den Misshandlungen versucht wurde, sie zu falschen Zeugenaussagen zu bringen. Also sie sollten dann in Prozessen gegen Gülen-Anhänger aussagen.
Und hat das geklappt?
Jein. Die beiden Männer haben sich dann wohl irgendwann bereit erklärt, als sogenannte anonyme Zeugen auszusagen. Deshalb wurden sie dann auch freigelassen. Dann haben sie es aber geschafft, sich ins Ausland abzusetzen.
Das Recherchenetzwerk hat also mit diesen zwei Betroffenen gesprochen, aber das sind keine Einzelfälle?
Nee, es gibt mehrere Menschenrechtsorganisationen, die sehr viele solcher Fälle dokumentiert haben. Human Rights Watch zum Beispiel. Die gehen davon aus, dass die Türkei da systematisch vorgeht, aber die Fälle werden nicht veröffentlicht, weil die Leute Angst haben, darüber zu sprechen. Die Türkei weist das zurück, also zumindest die Foltervorwürfe. Allerdings lässt sie auch keine unabhängigen Beobachter in die Gefängnisse. Wo die Türkei aber ganz offen mit umgeht, ist die Tatsache, dass sie auch im Ausland nach Gülen-Anhängern sucht und sie dann in die Heimat zurückbringt. Nach dem Putschversuch hat Erdogan da, wie gesagt, mehrfach öffentlich mit gedroht. Und die Personen werden dann teilweise mit Handschellen auch fotografiert und in den Medien wird dann über die erfolgreichen Inhaftierungen berichtet. Da sind Fälle aus Malaysia, Aserbaidschan oder auch der Ukraine belegt. Und so eine Rückführung hat das Recherchenetzwerk auch nachzeichnen können, und zwar von einer Entführung aus dem Kosovo.
Okay, wie wurde bei dieser Entführung vorgegangen? Was haben die da gemacht?
Also laut dem Recherchenetzwerk hängt da der türkische Geheimdienst mit drin. Dem wurde im März diesen Jahres in der Hauptstadt Pristina 6 Männer übergeben von den örtlichen Behörden. Da schreiben die Journalisten, dass lokale Behörden also teilweise mit dem türkischen Geheimdienst kooperieren, obwohl das kein rechtsstaatliches Verfahren ist, was da abläuft. Also bei so einem rechtsstaatlichen Verfahren wird ja ein Gericht des Landes, in dem sich so ein Beschuldigter aufhält, erstmal prüfen, ob die Vorwürfe auch wirklich eine Straftat darstellen. Dann wird der Beschuldigte auch zum Beispiel einen Anwalt bekommen. So, und bei dem Fall, den die Journalisten dann nachzeichnen, war es aber auch wieder so, dass die Männer gezwungen wurden, in das Flugzeug dann zu steigen.
Und woher wissen die Journalisten jetzt, dass der Geheimdienst da mit drin hängt?
Wer da genau hintersteckt, das ist letztlich nicht hundertprozentig klar. Aber die Journalisten haben das Flugzeug zurückverfolgt, mit dem die Männer in die Türkei gebracht wurden. Und das spricht eben viel dafür, dass dieser Flieger dem Geheimdienst gehört. Als Besitzer ist zwar eine türkische Tourismusfirma aufgeführt, die hat ihren Sitz aber in Ankara. Und zwar da, wo auch Häuser stehen, in denen Mitarbeiter des Geheimdienstes wohnen. Und die Maschine ist auch schon zwei andere Male in Deutschland gesichtet worden. Und zwar jeweils eben an Tagen, an denen Erdogan hier zu Besuch war.
Die Türkei entführt offenbar weltweit politische Gegner, verschleppt sie in geheime Gefängnisse und foltert sie dort. Das berichtet das Recherchenetzwerk Korrektiv. Die Infos dazu hatte Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Handy war auf jeden Fall noch ein Fremdwort. Die meisten hatten noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher und Helmut Schmidt ist damals noch Kanzler gewesen. Michael, können wir festhalten, war definitiv nicht unsere Zeit, ne?
Nee, ich war da auch noch nicht im Gespräch.
Okay, ja. Wir sprechen über das Jahr 1977, denn da hat die NASA die Raumsonde Voyager 2 ins All geschickt, ja? Und diese Sonde, ich sag's gerne nochmal, düst jetzt seit über 40 Jahren durchs All. Das ist eigentlich der totale Wahnsinn. Und sie hat mittlerweile den interstellaren Raum erreicht. Und so weit ist einfach noch gar keine andere Sonde gekommen. Also Respekt schon mal dafür. Und was auch bemerkenswert ist, diese Sonde hat immer noch Kontakt zur Erde, also zur NASA, obwohl da eben Technik drin steckt, die schon uralt ist. Also wie kann man die überhaupt noch bedienen? Und genau das klären wir mit Michael Büker, der ist Astrophysiker. Schönen guten Abend erstmal.
Hallo, guten Abend.
Michael. Also eigentlich sollte diese Mission ja nur viel, viel kürzer dauern, ne? 4 Jahre ungefähr. Mhm. Daraus sind jetzt 41 Jahre geworden. Wie konnte das passieren?
Ja, Voyager 2 ist eine von zwei Zwillingssonden, tatsächlich sozusagen Geschwisterraumschiffe. Und das passiert in der Raumfahrt manchmal so. Man plant eine Mission und die wird auf eine gewisse sozusagen Mindestlebensdauer ausgelegt. Das können einige Tage, Monate, Jahre sein. Und manchmal wird diese Lebensdauer aber um ein fantastisch Vielfaches übertroffen. In diesem Fall mehr als das Zehnfache. Und diese Sonde macht einfach seit Jahrzehnten mit, genau wie ihre Schwestersonde Voyager 1, die auch schon ähnlich weit draußen ist. Da kann man im Prinzip nur sagen, Glückwunsch an die Ingenieure, das hätten die sich damals sicherlich nicht träumen lassen, dass wir auch 2018 noch Neuigkeiten von diesen Sonden bekommen.
Das glaube ich auch. Die Sonde ist jetzt ungefähr 18 Milliarden Kilometer weit entfernt von der Erde. Und sie soll jetzt den interstellaren Raum erreicht haben. Was heißt denn das genau?
Das bedeutet, diese beiden Voyager-Sonden haben jetzt den Bereich der Sonne so weit verlassen, irgendwann in absehbarer Zeit, das sind einige tausend Jahre, aber in astronomischen Maßstäben nicht allzu lange, werden die sogar näher an einem anderen Stern als an unserer Sonne sein. Die sind jetzt eine Lichtlaufzeit, so sagen das die Astrophysiker, von über 16 Stunden entfernt. Das bedeutet, wenn wir von der Erde einen Kommando an diese Sonde senden, dann dauert das über 16 Stunden, bis es diesen Weg zurückgelegt hat, mit Lichtgeschwindigkeit wohlgemerkt. Und wenn ich also die Sonde frage, was ist denn heute bei dir los, dann dauert es 1,5 Tage, bis eine Antwort kommt. Und das zeigt schon die wahnsinnig großen Dimensionen, in der die unterwegs sind.
Okay, das heißt aber auch, bei der NASA müsste doch jetzt ein Rechner stehen, der von, keine Ahnung, Anno Schnee ist. Und der aber eben immer noch den Kontakt halten kann zu Voyager 2.
Darauf ist man in der Raumfahrt tatsächlich auch eingestellt, dass die Systeme, die man baut, sehr, sehr lange halten. Man würde in vielen Fällen das Risiko gar nicht eingehen, da einen neuen Computer zu machen. Man kennt das ja von zu Hause, ne? Ich spiele ein Update ein, plötzlich sieht alles anders aus. Ich finde meine Programme nicht mehr. Dieses Risiko geht man in der Raumfahrt nicht ein und man setzt alles daran, dass die Software, die Kontrollprogramme und auch die Datenauswertung noch genauso funktioniert, wie das vor 50 Jahren mal eingeführt worden war. Und man tut sein Möglichstes dafür. Das ist jetzt gerade natürlich bei diesen Sonden, die als erste Raumschiffe im interstellaren Raum sind, auch besonders lohnenswert, weil die Daten bringen, die wir von keiner anderen Raumsonde bekommen. Und deswegen gibt man sich da große Mühe.
Aber was ist denn jetzt mit den Entwicklern dieser Sonde? Also ich meine, die gibt's noch, ne? Aber die sind wahrscheinlich schon längst in Rente. Kennen die sich eigentlich noch aus so mit der Technik?
Ich weiß es nicht konkret, aber ich kann mir vorstellen, dass insbesondere das Wissen weitergegeben wird, was für das Funktionieren und den Betrieb dieser Raumsonde notwendig ist. Das heißt, dass da tatsächlich auch neue Generationen von Spaceship-Controllern, also Leuten, die sich mit diesen Signalen und den Kommandos auseinandersetzen, trainiert worden sind anhand der alten Dokumente von den alten Leuten. Denn es ist ja nun 50 Jahre, nachdem diese Mission geplant wurde, auch nicht auszuschließen, dass die Konstrukteure nicht mehr nur in Rente gehen, sondern vielleicht auch gar nicht mehr am Leben sind. Und dann ist es wichtig, dass es immer noch Leute gibt, die sich damit auskennen. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Sonden nochmal genauso nachzubauen heute trotzdem nicht funktionieren würde, weil zum Teil auch die Technik so alt ist, dass man entsprechende Teile gar nicht mehr bekommen würde. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit quasi Technikarchäologie im Weltraum in Aktion zu tun.
Seit 41 Jahren düst die Sonde Voyager 2 jetzt durchs All. Wie das funktioniert mit dieser alten Technik an Bord, das hat uns der Astrophysiker Michael Bücker erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man krank ist, dann will man nicht unbedingt viel Zeit oder dann hat man sie nicht, die Zeit und die Geduld, sondern man will eben gerne eine schnelle Behandlung. Man will, dass es einem schnell besser geht. Wer in Deutschland einen Therapieplatz bei einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin sucht, der braucht aber eben genau das, also Zeit und Geduld. Nach den Zahlen der Bundespsychotherapeutenkammer warten Patienten allerdings im Schnitt 5 Monate, bis ihre Therapie dann tatsächlich beginnt. Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, hat deshalb einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Das neue Gesetz soll dazu führen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen schneller behandelt werden. Doch an diesem geplanten Gesetz gibt es massive Kritik. Johannes Doppelt, unser Reporter, hat sich diesen Gesetzentwurf und die Kritik nochmal angesehen. Also Johannes, was plant Jens Spahn denn überhaupt?
Ja, er will den Ablauf auf dem Weg zu einem Therapieplatz ändern. Also im Moment ist es so, Betroffene, zum Beispiel Patienten, die eine Depression haben, die können sich mehr oder weniger direkt an einen Therapeuten wenden, also da anrufen und fragen, ob da ein Platz frei ist. Viele Therapeuten sagen dann aber ab, weil die nächsten Termine schon alle vergeben sind, weil da schlicht kein Platz mehr ist. So, und Jens Spahn will das Ganze jetzt beschleunigen, indem noch jemand dazwischen geschaltet wird. Das sollen bestimmte ausgewählte Ärzte und Therapeuten sein. Die sollen so eine erste Untersuchung machen und dann entscheiden, welcher Patient wie schnell einen Therapieplatz bekommt. Aber jetzt nicht unbedingt beim gleichen Arzt oder Therapeuten, sondern eher woanders. Und je schwerer das psychische Problem ist, desto schneller soll es dann auch eine Therapie geben.
Aber gibt es sowas Ähnliches nicht heute schon? Also, dass diese Voruntersuchung eben angesetzt wird, bevor die Therapie richtig losgeht?
Ja, aber das ist noch ein bisschen anders. Also das, was du meinst, das gibt es seit dem vergangenen Jahr. Seitdem haben Patienten nämlich ein Recht auf eine sogenannte Akutsprechstunde. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst, hast du das Recht, relativ schnell einen Termin zu bekommen für so ein erstes Gespräch mit einem Therapeuten. Das Problem ist aber, viele Patienten bekommen zwar diesen Termin für diese Akutsprechstunde, aber danach müssen sie trotzdem noch lange auf die eigentliche Therapie warten. Die Bundespsychotherapeutenkammer sagt, nach diesem schnellen ersten Gespräch bekommen 40% der Patienten im Anschluss erstmal keinen Therapieplatz.
Okay, dann also jetzt das geplante neue Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn, das sagt, erst sollen ausgewählte Ärzte und Psychotherapeuten die Patienten untersuchen und dann sollen die Menschen mit besonders schweren Problemen auch besonders schnell bei einem anderen Therapeuten eine Therapie bekommen. Klingt jetzt schon ein bisschen kompliziert, finde ich. Welche Kritik gibt es denn an diesem Vorschlag?
Also sehr viel Kritik. Ich fange mal mit den Betroffenen an. Da gibt es mittlerweile einige, die sich vor allem im Netz zu Wort melden und das geplante Gesetz kritisieren. Ich habe heute mit Lars Fleischmann gesprochen. Der ist freier Journalist, 33 Jahre alt. Bei ihm wurde vor 2 Jahren eine schwere Depression diagnostiziert, außerdem Angst- und Panikstörungen. Und auch er musste damals ziemlich lange auf einen Therapieplatz warten. Er findet das geplante neue Gesetz aber überhaupt nicht gut. Er sagt, für viele psychisch kranke Menschen ist es sowieso schon schwer, sich zu öffnen, sich Hilfe zu holen und über ihre Krankheit zu reden. Und wenn jetzt noch eine Person hinzukommt, an die man sich wenden soll und die dann eben entscheidet, wie es weitergeht, dann wird diese Hürde noch größer.
Mit diesem Gefühl für seine emotionalen Krisen von Depressionen bis Angsterkrankungen oder Zwang oder Psychosen, also auch Erkrankungen, die mit sehr hohen Schamhürden zu kämpfen haben, dass man sich dafür verteidigen muss bei einer vorgeschalteten Stelle, so würde ich auf jeden Fall aus meinem eigenen Ablauf aus den letzten 2 Jahren darauf schließen, dass Therapiesuchende sicherlich die Flinte ins Korn werfen werden.
Das ist jetzt die Sicht von Lars Fleischmann. Was sagen die Therapeuten denn zu diesem Gesetzesentwurf?
Na, da sagen viele ebenfalls, diese Zwischeninstanz, wo man ja dann erstmal hin muss und die dann über die Schwere der Krankheit entscheidet, das würde viele Patienten abschrecken. Der Bundesrat übrigens argumentiert ganz ähnlich und spricht sich ebenfalls gegen das Gesetz aus. Außerdem gibt es eine Petition gegen das geplante Gesetz. Die haben mittlerweile schon über 130.000 Menschen unterzeichnet. In dieser Petition ist von einem Hürdenlauf für die Patienten die Rede. Den Patienten werde, Zitat, aufgebürdet, oftmals enorme, hoch schambesetzte seelische Belastungen gegenüber Behandlern darzustellen, die sie danach in der Regel nicht wiedersehen werden und die sie nicht selbst nach Vertrauensgesichtspunkten gewählt haben. Also auch da wird nochmal die Kritik deutlich.
Viel Kritik also am Gesetzentwurf von Jens Spahn, mit dem er den Zugang zur Psychotherapie reformieren will. Am Freitag kommt der Entwurf zur ersten Lesung in den Bundestag. Vielleicht wird daran ja noch was geändert. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Die aktuellen Infos erstmal und Hintergründe dazu von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist natürlich super einfach, über die Bahn zu meckern und alles ätzend zu finden und sich aufzuregen. Ne? Es läuft ja eben auch leider genug schief. Also viele Verspätungen, technische Mängel, gestern, direkt am Montag, mitten im Berufsverkehr, dann auch noch der Warnstreik. Sich über die Bahn zu beschweren, ist natürlich auch deshalb einfach, weil das so ein abstraktes Konstrukt ist, ne? Auf eine Art. Viel konkreter wird's bei den Zugbegleiterinnen. Die sind eigentlich wie so Blitzableiter. Also wenn der Zug zu spät kommt oder gestreikt wird, dann kriegen die es erstmal als erstes ab. Dabei sitzen die im selben Zug wie wir. Das heißt, auch die kommen zu spät, wenn es Verspätungen gibt, wenn der Fahrplan nicht eingehalten werden kann. Und auch die sind genervt, wenn es eben nicht nach Plan läuft. Lukas kann uns mehr dazu sagen, denn Lukas ist Zugbegleiter. Der heißt eigentlich anders, der Lukas, aber da sein Vertrag bei der Bahn befristet ist, möchte er lieber anonym bleiben und deshalb haben wir auch seine Stimme verfremdet. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte erstmal von ihm wissen, ob ihm eigentlich das Bahnfahren noch Spaß macht.
Also privat erstmal, ich fahre gerne Bahn, es entspannt mich so, wenn ich die Landschaft angucke und sehe, wie alle Leute um mich rum arbeiten und ich diesmal Fahrgast bin. Und beruflich ist es halt, ja, jeden Tag was Neues, neue Kollegen, neue Reisende. Man erlebt viel, weil es ist halt dauernd irgendwie was nicht funktioniert und man versucht es halt wieder hinzubiegen und genau.
Wann wird's denn stressig für dich? Oder wann sind so Momente da, wo du selbst merkst so, okay, jetzt wird's gerade für mich eher unangenehm?
Also wenn der Zug jetzt, sage ich mal, 20 Minuten Verspätung hat, ist ja die Zugbindung aufgehoben gemäß den Fahrgastrechten. Mhm. Und also gerade so ein IC1 zum Beispiel, der hat 12 Wegen. Da gibt es einen Zugchef, dann gibt es 2 Schaffner. Und wenn dann halt der Zug voll ist oder übervoll ist, weil ein anderer ausfiel und der Zug hat Verspätung, dann kommt man halt nicht durch. Weil jeder hat eine Frage, jeder will wissen, wie der Anschluss ist, ob der Zug wartet. Dann müssen wir den vormelden, dass er vielleicht stehen bleibt oder später abfährt.
Aber dass die Leute sauer sind oder ihren Frust erstmal an dir ablassen, das sind schon auch Situationen, die dir bekannt sind.
Meistens halt wegen Anschlusszügen. Wenn die zu uns kommen, sagen, guck mal, wir haben noch 3 Minuten zum Übergang, lass mal den Zug nach Köln stehen in Mannheim oder so, der steht gegenüber. Und wir melden den dann vor und dann kriegen wir von der Verkehrsleitung, weil die entscheidet das, wir können nur Leute anmelden für den Zug, dass der Zug trotzdem abfährt. Und dann kommen die Leute zu uns, ja, wir haben doch gesagt, wir brauchen den Zug. Dann sage ich, ja, sorry, aber wir entscheiden das nicht, wir melden das nur vor. Also die Reisenden verstehen es halt nicht, warum der Zug jetzt nicht kann 10 Sekunden stehen. Meistens geht die Tür von dem anderen Zug zu, sobald unser Zug reinfährt. Oder wir warten vorm Bahnsteig, dass der andere Zug noch kann rausfahren, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, noch zu dem Zug zu rennen und irgendwie noch auf die Gleise, keine Ahnung. Und wir verstehen dann halt auch nicht meistens intern, warum die das jetzt so entschieden haben und die anderen Leute, also die Reisenden jetzt müssen eine Stunde auf den nächsten warten.
Was ist denn generell so dein Verhältnis so gegenüber ja den Kunden der Bahn? Also wie erlebst du die? Haben die meisten denn auch Verständnis für so Verspätungssituationen oder technische Probleme oder sitzen die meisten einfach nur da, sind frustriert und schütteln mit dem Kopf?
Kommt drauf an. Also gerade das Kinderabteil ist Wagen 9. Da ist Platz für den Kinderwagen. Wenn die Wagenreihung falsch ist und die Mutter steht mit dem Kinderwagen und ihren 2 Koffern, sage ich mal, an einem anderen Ende von dem Zug, wo eigentlich das Kinderabteil wäre, aber jetzt halt nicht, weil es umgekehrt ist. Und die muss dann in Mannheim in den 2 Minuten den ganzen Bahnsteig hochrennen mit Kinderwagen und den dann nochmal reintragen. in so Momenten ist es halt ziemlich unpraktisch. Kommunikation, mehr ist es nicht.
Was sagst du denn eigentlich zum Streik gestern, Lukas?
Also ich unterstütze das eigentlich, weil es ist so viel, was momentan schief läuft. Also es war auch in den Nachrichten, dass nur jeder fünfte ICE komplett funktionsfähig ist. Und wir baden es halt quasi jeden Tag aus und versuchen das Beste draus zu machen, dass dann vom Arbeitgeber nicht mal der gewisse Respekt zurückkommt. Und in finanzieller Form oder in Form von mehr Urlaubstagen kann ich schon verstehen, dass manche Kollegen dann gestern gestreikt haben.
Was wünschst du dir denn eigentlich so für die Bahn und auch für deinen Job, wenn du dir was wünschen könntest?
Dass es allgemein besser organisiert ist, dass mehr kommuniziert wird untereinander. Und dass jetzt gerade, wir haben jetzt ein neues Gastronomiekonzept im ICE seit Dezember, neues Geschirr, neue Produkte, dass man das Geld lieber investiert in neue Züge oder so. An den Wagenmeistern wird gespart, die wurden vor ein paar Monaten abgeschafft, gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn jetzt irgendwas am Zug kaputt ist, dann muss der Zugchef hingehen, gucken, kriegen auch wieder Verspätung, anstatt dass Wagenmeister da sind, die halt während der Fahrt danach gucken. Weil der Zugchef hatte eigentlich eine andere Aufgabe auf dem Zug.
Es ist so viel, was im Moment schief läuft. Wir baden es jeden Tag aus. Da kann ich verstehen, dass die Kollegen streiken. Das sagt Lukas bei uns im Deutschlandfunk Nova Interview. Lukas ist Zugbegleiter, möchte gerne anonym bleiben. Deswegen ist Lukas auch nicht sein richtiger Vorname. Und seine Stimme haben wir verfremdet. Was denkt ihr denn so darüber, was der Lukas uns gerade hier erzählt hat? Wir haben das Thema mal auf unserer Facebook-Seite zur Diskussion gestellt. Ihr dürft gerne mitkommentieren und euch darüber austauschen. Könnt ihr den Lukas und das, was er da gerade erzählt hat, verstehen? Oder habt ihr doch das Gefühl, dass das am Ende immer auf dem Rücken der Kunden ausgetragen wird?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Bewerbungsgespräch und dann kommt die Frage: Sehr geehrte Frau Meschkat, nennen Sie uns doch bitte mal 12 Beispiele, was man alles mit einem Wasserglas machen kann. Die Frage gibt es wirklich in Bewerbungsgesprächen. Ja, je nachdem, wie viel Zeit man dann hat, kommt man vielleicht auf ein paar Ideen. Nur auf Kommando kreativ sein, schwierig, ne? Es ist nicht einfach zu messen, was Kreativität überhaupt ist. Und das macht es eben auch so ein bisschen für die Wissenschaft schwierig, dieses ganze Phänomen Kreativität zu erklären. Trotzdem versuchen Neurowissenschaftler, dieses Rätsel zu lösen, warum es Menschen gibt, die aus dem Nichts wirklich eine 1A Idee zaubern können. Eine neue Studie aus der Queen Mary Universität in London ist dieser Antwort jetzt ein Stückchen näher gekommen. Es hat etwas zu tun mit Alphawellen. Ja. Und bevor euch unsere Reporterin Rebecca Endler erklärt, was es damit auf sich hat, war sie erstmal neugierig.
Könnt ihr auf Knopfdruck kreativ sein?
Nein.
Nö, ich bin sehr leer im Kopf.
Nein.
Boah. Schwierig, ja. Okay, wann bist du am kreativsten?
Erster Schritt, Problemerkennung. Da ist irgendwie so eine nervige Reporterin, die irgendwas von mir wissen will. Zweiter Schritt, irgendwas rausballern.
Nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe und steht in der Sonne und dann kommt jemand und sagt, Deutschlandfunk Nova, geht gar nicht. Niemand ist auf Knopfdruck kreativ, oder?
Naja, irgendwer muss den Knopf halt drücken.
Aber wer drückt den Knopf?
Versuche ich gerade rauszufinden. Wer drückt den Knopf?
Ich glaube, einen richtigen Knopf gibt es da nicht. Im Gehirn sind dabei ganz viele multiple und komplexe Prozesse beteiligt. Ich bin Christine Blume, ich arbeite am Schlaflabor der Uni Salzburg.
Christine Blume ist Neurowissenschaftlerin und sie ist sehr gut darin, kreative Wege zu finden, um komplexe neuronale Zusammenhänge für Laien wie mich verständlich zu erklären.
Man kann das jetzt vergleichen mit dem Backen von Weihnachtsplätzchen. Aus den Zutaten, die vorher ja da waren, entstehen dann zum Beispiel Lebkuchen. Ein kreativer Prozess setzt immer voraus, dass Dinge da sind. Und aus diesem, was da ist, da entsteht dann eben etwas Neues.
Das, was unser Gehirn also leistet, wenn es anfängt zu überlegen, was man so alles mit Mehl, Eier und Butter machen kann.
Genau. Mhm. Wichtig dabei ist immer, dass das Wissen vom ursprünglichen Kontext entkoppelt werden muss.
Im Englischen sagt man Thinking outside the box. Das Gehirn muss um die Ecke denken, ohne zu wissen, was dahinter liegt. Mit von der Partie sind das Gedächtnis, das Vorstellungsvermögen, Sprachprozesse und Areale, die für das Kombinieren zuständig sind. Eine neue Studie der Queen Mary Universität hebt jetzt die besondere Rolle der sogenannten Alpha-Wellen hervor. Dazu muss man wissen, es gibt in unserem Gehirn kleine elektrische Ströme, die von der Aktivität der Nervenzellen herkommen. Wenn die sichtbar gemacht werden, dann sind das unsere Gehirnwellen. Und diese Wellen unterscheiden sich in der Frequenz und in ihrer Höhe.
Und jetzt gibt es sogenannte Alpha-Wellen, die befinden sich in einem Frequenzbereich zwischen 8 und 12 Hertz. Und sie dominieren klassischerweise das Spektrum der Gehirnwellen, wenn wir entspannt und wach sind.
Christine Blume sagt, wach und entspannt müssen wir sein, um von der Muse geküsst zu werden.
Ja, und die Alpha-Wellen haben aber noch eine zweite Funktion. Also sie hemmen übliche oder gewohnte Pfade und sie geben Kreativität frei oder sie geben andere neue Gedanken frei, aus denen dann eben Neues geschaffen werden kann.
Wie stimulieren wir sie denn, diese Alpha-Wellen?
Also wenn es jemand von euch rausfindet, dann könnt ihr es mir gerne sagen.
Machen wir. Erste Regel, nichts forcieren. Die Muse küsst auch gerne unter der Dusche.
Und das ist eben genau der Moment, in dem ich nicht an das Problem denke, sondern etwas ganz anderes und dann entsteht etwas Neues.
Vielleicht, wenn mir langweilig ist, dann kriege ich, glaube ich, die kreativsten Ideen.
Ja, genau. Das wäre entspannte Wachheit.
Das fördert Alpha-Wellen. Was noch?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich betrunken bin oder so.
Ja, auch, also wenn man betrunken ist, ist es so, dass die Inhibitionsfähigkeit nachlässt und auch das fördert Kreativität.
Das heißt, unter Alkoholeinfluss begibt sich unser Gehirn eben eher auf Ab- bzw. auf Umwege und schert sich weniger um das, was es sonst im nüchternen Zustand macht.
Ich muss ausgeschlafen sein und nicht allzu gestresst und nicht hungrig vor allem. Nicht hungrig.
Ja, genau. Also mein Hunger ist zum Beispiel auch ein Stressfaktor.
Wenn wir hungrig sind, dann drehen sich unsere Gedanken eben ausschließlich ums Essen. Also, wir halten fest, satt, nicht gestresst, eventuell betrunken, aber wach muss man sein. Und dann einfach das Gehirn meandern lassen.
Okay, jetzt kann ich meinen Beitrag, beenden.
Jawollo.
Super, ja, schönen Dank.
Hat mich gefreut.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Das Gehirn meandern lassen. Toll. Das mache ich nach der Sendung auch, jetzt aber noch nicht. Also, auf Knopfdruck kreativ sein. Wie es funktioniert, unsere Reporterin Rebecca Entler hat es euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova spielt Faber mit nichts. 19.50 Uhr. Und es ist einfach so großartig, wie Schotti in der allerersten Folge seinen Job erklärt. Schotti ist der Tatortreiniger, im Fachjargon Spurenbeseitigung, abgekürzt Spube. Und wie er das erklärt, das ist einfach ganz große Philosophie.
Spube.
Spube?
Spube.
Und Sie sind von der Spurensicherung?
Nee, das sind die Kollegen, die sind von der Spusi. Ja, und wenn die fertig sind, dann kommen wir, oder eben ich, und wir sind von der Spube, Spurenbeseitigung. Ja, und entfernen alle Restspuren.
Ach, Sie putzen?
Nee, ich bin Tatortreiniger, das ist ein Unterschied. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben. Einfach, also, das ist ja so, als wenn man sagen würde, ein Pilot ist im Prinzip einfach nur ein fliegender Busfahrer. Nee, also einfach, ein bisschen mehr gehört da schon dazu. Ja, einen Moment nicht aufgepasst und schon hat man einen Eiweißfehler.
Ja, das wirklich, einen Eiweißfehler möchte niemand. Der Tatortreiniger, eine geniale Serie, ausgezeichnet mehrfach mit dem Grimme-Preis. Bjarne Mädel, der den Schotti so gut spielt, dass man eigentlich wirklich die ganze Zeit denkt, das ist doch der Schotti. Und jetzt ist eben leider klar, nach Staffel 7 ist Schluss, weil die Drehbuchautorin, die Missy Meyer, sagt, ist jetzt auch mal gut. Aufhören, wenn es am schönsten ist, oder sollte man nicht doch vielleicht weitermachen? Immerhin eine der erfolgreichsten deutschen Comedy-Serien. Hören wir doch mal nach, wie unser Film- und Serienmann Tom Wester heute das sieht. Tom, hallo. Vier Folgen wird es noch geben. Danach finito mit dem Tatortreiniger. Richtig so? Was sagst du?
Absolut, ja. Ich wünsche mir das ja schon sehr lange für ganz viele Serien. Und das nicht, weil ich so ein gehässiger Typ bin, sondern weil die Erfahrung gezeigt hat, es ist oft wirklich besser, einen Schlusspunkt zu setzen, der auch inhaltlich noch vertretbar ist, als es so lange in die Länge zu ziehen, wie die Serienkuh irgendwie noch einen letzten Tropfen Milch gibt. Wir hatten das Problem ja schon bei vielen auch internationalen Serien. Von Dexter über Lost bis 24. Aktuell The Walking Dead. So lange immer weiter gedreht, bis alles eine einzige nervige Redundanz wurde. Mittlerweile scheinen die Serienmacher aber teilweise zu lernen. Ne? Für 4 Blocks wurde zum Beispiel gerade angekündigt, dass nach der kommenden 3. Staffel Schluss ist. Bad Banks soll wohl auch mit der kommenden 2. Staffel dann auch beendet werden. Nach Deutschland 83 und 86 kommt auch nur noch Deutschland 89, 3 Staffeln. Also sich vorher einen Plan machen, was man über einen wie langen Zeitraum erzählen will. und sich dann auch bei Erfolgen noch dran halten. So entstehen Kultserien.
Ah, okay, das ist eben jetzt genau der Punkt. Also da sagst du, dass es so einen definitiven Schlusspunkt gibt. Das trägt eben auch dazu bei, dass man später sagt so, ah, das war doch die allerbeste Serie oder so.
Total, ja, finde ich schon. Ja, absolut. Das ist im Endeffekt von mehreren Faktoren abhängig. Ne? Also zum einen ist es natürlich eine schlüssige Geschichte. Wenn sie auserzählt ist, dann ist sie auserzählt. Dann noch was dran zu hängen, nur weil es erfolgreich ist, ist meiner Ansicht nach nie eine gute Idee. Und das andere ist natürlich auch ein funktionierender Hauptdarsteller, in diesem Fall Bjarne Mädel. Ne? Also diese staubtrockene nordische Art, mit der er stoisch und im weißen Hygieneanzug die Tatorte geputzt hat. Oftmals in ja so einer abgefahrenen Mischung aus Euphorie und Melancholie mit sich selbst im Gespräch oder den Toten, die da mal gelegen haben. Das hätte so auch kaum ein anderer spielen können. Vergleichbar vielleicht mit Olli Dietrich als Ditsche oder Heinz Schubert als Ekel Alfred. Es gibt so Typen, da passen Story, das ganze Setting und Hauptdarsteller perfekt aufeinander und das ist hier auch so gewesen.
Was hat denn die Serie, wenn wir jetzt nochmal beim Tatortreiniger bleiben, was hat die Serie so für dich ausgemacht? Jetzt mal abgesehen davon, dass Bjarne Mädel einfach grandios spielt, diese Rolle.
Naja, da hat sicherlich schon auch die Autorin Missy Meyer, die mit bürgerlichem Namen Ingrid Lausund heißt übrigens. Das ist ja ein Geheimnis, erst vor 3 Jahren gelüftet worden. Bis dahin wusste keiner so richtig, wer ist Missy Meyer eigentlich. Es hat schon auch viel mit ihr zu tun. Also ich meine, überleg mal, ne, auf der anderen Seite, wenn sie jetzt selber sagt, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich merke, ich habe nichts mehr zu erzählen für diesen Tatortreiniger, was ich nicht schon erzählt habe. Das ist schon sehr selbstreflektiert. Ne? Ich meine, schreib mal 7 spannende Staffeln übers Putzen. Also es ist ja auch schon eine Menge Holz gewesen. Also sie trägt einen großen Anteil, Bjarne Mädel absolut auch, der sich ja gerade in den letzten Jahren nochmal sehr weiterentwickelt hat Richtung Film- und Kinoschauspieler. Also ich kann mir schon vorstellen, zumal ich von ihm weiß, dass er dafür auch gerne ein bisschen mehr Zeit haben möchte. Er hat Stromberg gemacht, er hat den Tatortreiniger gemacht und ja auch noch Mord mit Aussicht. 3 Serien. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an ihm, dass er gesagt hat, ich bin gar nicht so böse, wenn der Schotti jetzt auch mal die Schotten dicht machen kann.
Ich sag jetzt gerne nochmal, wann es die letzten 9 Folgen gibt von Schotti, also vom Tatortreiniger. Je 2 neue Folgen am 18. und 19. Dezember, das ist also nächste Woche Dienstag und Mittwoch, jeweils ab 22 Uhr im NDR.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.